SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. In Italien hören die Leute auf zwei Menschen, sagt man, auf den Papst und Andrea Camilleri. Der Schriftsteller Camilleri ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Im Sudan soll die Macht geteilt werden. Darauf haben sich das Militär und die Opposition geeinigt. Eine neue Eishalle für eine abgehängte Gegend.
Es ist einfach das Kleine beweisen, wir können das auch. Wir müssen alle zur Kenntnis nehmen und dem nachahmen.
Das sagt Ambri-Fan Uli Maurer, warum die neue Valascia für die Leventina überlebenswichtig ist. Um 13 Uhr Rendezvous mit der Welt, diese Woche Moskau, heute Gastarbeiter aus Zentralasien.
Und ihr macht da die Jobs, die Russen eben nicht machen wollen. Sie sind Bauarbeiter, sie sind Strassenwischer, sie sind Kurier, die Essen austragen, zum Beispiel, oder Taxifahrer. Sie sind sehr präsent im Stadtbild.
Höchstens geduldet, meistens aber verachtet. Um eins bei uns. Rendezvous heute mit Simon Loy. Guten Mittag. Seine Bücher sind mehr als Krimis. Und auch verfilmt wurde der sizilianische Kommissar Salvo Montalbano
sofort
zum Renner.
Sofort, Fatih, was denkst du denn? Sofort, hä? Komm mit.
Mimi, was machst du hier? Ist was mit Salvo?
Nein. Ist alles in Ordnung. Salvo geht's prima.
Aber wo ist er?
Oder ich leg dich um.
Heute ist der geistige Vater von Kommissario Montalbano, Andrea Camilleri, 93-jährig, in Rom gestorben. Er gehört zu den meistgelesenen Autoren Italiens der Gegenwart. Millionenfach wurden die Bücher des sizilianischen Geschichtenerzählers in Italien und überall auf der Welt verkauft. Der Nachruf von Italien-Korrespondent Franco Battel.
Montalbano, der Kommissar, wirft einen Blick in seinen Backofen. Macaroni-Auflauf mit Auberginen und in Essig eingelegter Kalbsfuß. Alles zubereitet von seiner Haushälterin. Montalbano lesen heißt immer auch mitessen, deftig, lustvoll, sizilianisch. Der Erfolg des Kommissario Salvo Montalbano besteht aber aus vielen weiteren Zutaten. Klar, dass es in jedem seiner Krimis eine Leiche gibt. Viel wichtiger aber ist, was Andrea Camilleri jenseits des Tatorts zeichnete. Die sizilianische Gesellschaft, die Langsamkeit des Südens oder die Schwere der flirrenden Hitze, die ewig wiederkehrenden Verstrickungen von Politik und Mafia oder der sizilianische Dialekt mit seinen derben Sprüchen oder gar Flüchen, die sich allerdings nur schwer ins Deutsche übertragen lassen. Andrea Camilleri hatte in Italien und im Ausland gleichermaßen Erfolg. Seine 30 Montalbano-Bücher gingen weltweit 25 Millionen Mal über den Ladentisch. Und auch der vom staatlichen Fernsehen der RAI verfilmte Montalbano war ein Quotenschlager. Das jagte Camilleri mitunter Angst ein.
Temo che qualcuno venga sotto le mie finestre gridando Montalbano santo subito.
Ich fürchte, dass bald jemand unter meinem Fenster auftaucht und ausruft Montalbano santo subito. Zum Heiligen wollen sie ihn machen, subito, frotzelte der Atheist Camilleri. Er fing erst spät zu publizieren an. Erst mit knapp 70 schrieb er seinen ersten Montalbano. Zuvor hatte Camilleri lange Jahre im Theater Regie geführt oder Drehbücher verfasst, zum Beispiel auch fürs Radio der RAI. Der gebürtige Sizilianer wohnte schon lange in Rom. Hier nahm er auch am politischen Leben teil. 1945, nach Kriegsende, trat er dem Partito Comunista Italiano, den Kommunisten, bei. In späteren Jahren ärgerte er sich leidenschaftlich über den langjährigen Premierminister Silvio Berlusconi. Noch später, kurz vor seinem Tod, war Camilleri entsetzt über die Politik der Regierung als Cinque Stelle und Lega. Gegenüber Schweizer Radio SRF sagte er, diese Regierung habe es gar geschafft, dass er sich Berlusconi zurückwünsche.
Ho scritto articoli e articoli sui giornali, sulle riviste contro Berlusconi. Questo governo me lo fa rimpiangere.
Die politische Situation in Italien sei heute so schlimm wie seit 85 Jahren nicht mehr. Damit verwies Camilleri auf die 1930er Jahre, auf die Zeit des italienischen Faschismus. Da sprach einer, der tief enttäuscht war. Verzweifelt aber ist Camilleri nicht. Er schrieb weiter. In diesen Tagen hätte er vor der grandiosen Kulisse der Caracalla-Thermen in Rom einen neuen Text vortragen sollen, die Selbstverteidigung des Kain, der seinen Bruder Abel erschlagen hatte. Er wollte also den ersten Mörder der biblischen Geschichte verteidigen. Ein typischer Fall für Camilleri. Nur, das Schreiben war für ihn schwierig geworden, seit er fast vollkommen erblindet war. Seit Jahren brauchte er Hilfe, musste seine Texte diktieren. Tippen konnte er sie nicht mehr. Trotzdem blieb er vollkommen ruhig, als eine TV-Präsentatorin ihn unlängst fragte, was er sich im Fernsehen denn am liebsten anschaue.
Ma quindi lei, professor Camilleri, cosa guarda in televisione?
Diciamo cosa
sente?
Cosa sente?
Eh sì, è vero.
Allora segue i dibattiti.
Er höre politische Sendungen, denn dort werde ja viel geredet. Eine Aussage mit Widerhaken, wie so oft bei Camilleri. Er erzählte, er sei nachts oft stundenlang wach im Bett gelegen und habe an seinen Geschichten weitergesponnen. Wie in einem Puppentheater habe er sich die Szenen räumlich vorgestellt. Am Morgen, beim Erwachen, sei dann alles bereit zum Diktat gewesen. Auf diese Weise hat der große Geschichtenerzähler Andrea Camilleri bis in seine letzten Tage gearbeitet.
Franco Battel hat den Nachruf verfasst. Nun Nachrichten mit Christian Löscher, zuerst Asyl.
Wegen der sinkenden Zahl von Asylgesuchen will der Bund prüfen, ob die Kapazitäten im Asylbereich nach unten angepasst werden können. Das Staatssekretariat für Migration bestätigte einen Bericht der CH-Media-Zeitungen, zu denen unter anderem die Aargauer Zeitung gehört. Geprüft werde, ob abgelehnte Asylbewerber effizienter weggewiesen werden könnten und ob es nötig sei, die Suche nach Standorten für weitere Bundesasylzentren fortzusetzen. Über das weitere Vorgehen wolle die zuständige Bundesrätin Karin Keller-Sutter im September entscheiden. Die EU-Kommission hat eine Untersuchung gegen den Online-Händler Amazon eingeleitet. Es geht um Daten, die der US-Konzern auf seiner Verkaufsplattform sammelt. Auf dieser Plattform können Händler direkt ihre Waren an Kunden verkaufen. Amazon sammle laufend Daten über die Händler, die Produkte und das Verhalten der Kunden, schreibt die EU-Kommission. Die Ermittler würden nun der Frage nachgehen, ob und wie Amazon diese Daten für sein eigenes Geschäft nutze und so möglicherweise den Wettbewerb einschränke. In der EU sind im Juni knapp 1,5 Millionen Neuwagen zugelassen worden. Das sind fast 8% weniger als im Vorjahresmonat, wie der Europäische Branchenverband ACEA mitteilt. Er begründet, in diesem Jahr habe es im Juni 2 Verkaufstage weniger gegeben als im letzten Jahr. Allerdings beträgt das Minus auch im bisherigen Jahresverlauf 3,1%. Die pakistanischen Behörden haben einen mutmaßlichen Terroristen festgenommen. Dabei soll es sich um den Drahtzieher des Terroranschlags von Mumbai vor 11 Jahren handeln. Beim Anschlag auf ein Geschäftsviertel in der indischen Metropole Mumbai wurden im Jahr 2008 über 160 Menschen getötet, darunter auch US-Bürger. Der Verdächtige soll eine Untergrundarmee gegründet und Geld für die Ausrüstung gesammelt haben. Die USA hatten eine Belohnung von $10 Millionen angeboten für Informationen, die zu seiner Verurteilung führen. 4 von 5 Biogemüse- und Obstsorten in Schweizer Läden sind in Kunststoff verpackt. Bei konventionellen Produkten ist es die Hälfte. Das geht aus einem Test der Stiftung Konsumentenschutz in 10 Läden in Basel und Bern hervor. Sie hat stichprobenartig untersucht, ob Gurken, Tomaten, Rüebli, Peperoni und Äpfel offen verkauft werden oder nicht. Bei Migros, Lidl und Denner habe man festgestellt, dass in den untersuchten Läden alle diese Bioprodukte in Kunststoff verpackt waren, so die Stiftung. Das Wetter: heute und morgen ziemlich sonnig bei 26 bis 29 Grad. In den Alpen und im Süden lokal Schauer und Gewitter möglich. Auch morgen ist es neben Wolkenfeldern ziemlich sonnig, nass wird es nur lokal, am ehesten in den Bergen und im Süden. Die Temperatur steigt auf 26 bis 29 Grad.
Es ist kompliziert. So lässt sich die Beziehung der Schweiz zur EU wohl am besten beschreiben. Die EU ist zwar unsere wichtigste Handelspartnerin, auf der anderen Seite ist da aber auch dieser Handelsstreit, dieser Streit ums Rahmenabkommen. Jetzt übernimmt in Brüssel also eine neue das Zepter, die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ob das etwas ändert an der Beziehung Schweiz-EU? Große Illusionen macht sich unter Schweizer Außenpolitiker niemand. Und doch ist da etwas Hoffnung zu hören. Dominik Meyer.
Ursula von der Leyen ist die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission. Ein SVP-Mann sieht darin eine Chance. Nationalrat und Außenpolitiker Andreas Ebi.
Eine Frau geht solche Themen oft ganz anders an und hat vielleicht ein anderes Gespür für Minderheiten. Wir sind eine Minderheit gegenüber der grossen EU.
Es sei auch sonst erleichtert über die Wahl, sagt SVP-Nationalrat Ebi. Von der Leyen stehe der Schweiz als Deutsche nahe.
Das spielt auch eine Rolle. Also ich bin glücklich, dass Frau von der Leyen die neue Kommissionspräsidentin ist, denn Deutschland hat eine natürliche Nähe zur Schweiz. Mir ist lieber, dass es nicht Herr Timmermans ist.
Tatsächlich hat sich Deutschland im Streit ums Rahmenabkommen wiederholt für die Schweiz eingesetzt, zuletzt gegen die Strafaktion der EU gegen die Schweizer Börse. Dass die Herkunft der neuen Kommissionspräsidentin aber Einfluss hat auf die Politik gegenüber der Schweiz, das bezweifelt Elisabeth Schneider-Schneider. Die CVP-Politikerin ist Präsidentin der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats.
Frau von der Leyen muss die ganze EU vertreten. Sie kann nicht ihre nationalen Ansichten hier in den Vordergrund stellen.
Positiv sei die Wahl aber dennoch.
Es könnte eine Chance sein, dass Frau von der Leyen nicht zum Vornherein die Schweiz an den Pranger stellen will, sondern sich zuerst eine Übersicht schaffen will. Und das könnte die Chance sein für einen Zeitgewinn.
Einen Zeitgewinn für neue Gespräche mit der EU über mögliche Ergänzungen zum Rahmenabkommen, aber auch um weitere Strafmaßnahmen der EU abzuwenden. Für Erleichterung sorgt unter Außenpolitikern ein weiterer Wechsel, der Abgang von Martin Selmayr als Generalsekretär der EU-Kommission. Selmayr sei zwar Deutscher, sagt SVP-Nationalrat Andreas Ebi, aber
er war ein harter Brocken uns gegenüber.
Und CVP-Politikerin Elisabeth Schneider-Schneider meint, wen auch immer Ursula von der Leyen aufstellen werde als neuen Generalsekretär, es könne fast nur besser kommen.
Für mich ist es eine Chance, hier einen Neubeginn in der Zusammenarbeit mit der Schweiz zu finden.
Ja, die neuen Köpfe kämen zum richtigen Zeitpunkt, sagt auch ein Sozialdemokrat. SP-Nationalrat Martin Neef, er ist Co-Präsident der parlamentarischen Gruppe Schweiz-EU im Bundeshaus.
Die Chance ist wirklich, dass unbefangene Leute sich mit diesem Dossier jetzt neu beschäftigen werden, sowohl Frau von der Leyen als auch die Neubesetzung im Generalsekretariat, dass nicht mehr genervte Leute, die seit 6 Jahren mit der Schweiz verhandeln, mit dem Dossier betraut sind. Aber inhaltlich wird sich da nichts ändern.
Die EU hat aus ihrer Sicht fertig verhandelt über das Rahmenabkommen und seine Knackpunkte wie den Lohnschutz. Einen politischen Neuanfang dürfte es nicht geben. Im besten Fall aber einen atmosphärischen Neustart, hoffen Außenpolitiker.
Sie hören das Rendezvous Mittag 12.43 Uhr. Hier gleich, warum der Preis für CO2-Zertifikate in letzter Zeit angestiegen ist und warum das gut fürs Klima ist. Und danach bei uns. In den USA redet man im Parlament über die neue Facebook-Währung Libra und damit auch über die Schweiz und Geldwäsche und so. Einigung über die Machtteilung im Sudan ist das unterzeichnete Abkommen das Papier wert, auf dem es geschrieben steht. Und eine neue Eishalle für ein neues Selbstbewusstsein. Warum die neue Valascha den Menschen in der Leventina so gut tut. Die Idee ist einfach. Für jede Tonne CO2, die ein großes Unternehmen in der EU verantwortet, weil es Güter oder Strom produziert, für jede Tonne CO2 muss es ein CO2-Zertifikat besitzen. Hat ein Unternehmen mehr Zertifikate als nötig, dann kann es sie verkaufen. Dieser Handel mit Zertifikaten in der EU hat allerdings nicht den besten Ruf. Es gebe zu viele und zu günstige Zertifikate, so die Kritik. Unternehmen, die zu viel CO2 produzierten, die kämen zu billig weg. Allerdings hat sich der Preis für CO2-Zertifikate in den letzten 2 Jahren mehr als versechsfacht, von 5 auf heute fast 30 Euro pro Tonne CO2. Ich fragte Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann, warum dieser Preisanstieg?
Ja, der Hauptfaktor ist sicher der, dass die EU in letzter Zeit das System verschärft hat. Sprich, sie nimmt jedes Jahr mehr Zertifikate aus dem Handel und vergibt weniger Zertifikate gratis. Das heißt, es hat weniger solche CO2-Zertifikate auf dem Markt. Diese werden begehrter und entsprechend teurer.
Also wenn die EU da eingreifen muss in den Markt, dann kann man daraus schließen, dass der Markt nicht wirklich ohne Markteingriff funktioniert.
Genau, das System hat lange Zeit überhaupt keinen Effekt gehabt. Es gab viel zu viele Zertifikate. Die 31 Länder, die teilnehmen am europäischen Emissionshandel, das sind die 28 EU-Länder plus Norwegen, Island und Liechtenstein. Diese Länder vergaben zu viele Zertifikate gratis an heimische Unternehmen. Der Preis dümpelte, Sie haben es gesagt, jahrelang um 5 Euro pro Tonne. Und das hat eben gar keinen Effekt auf das Verhalten der Unternehmen.
Bleiben wir doch bei diesem Verhalten. Eben heute fast 30 Euro pro Tonne. Wie fest wehtut das jetzt einer Firma?
Das spüren die großen Emittenten schon. Das ist immer noch tief aus Sicht des Klimaschutzes, aber immerhin. In Deutschland beispielsweise hat es in den letzten Monaten einen merklichen Wechsel gegeben von Kohle zu Gas bei der Stromproduktion. Beispiel ein Braunkohlekraftwerk, das stößt pro Megawattstunde Strom gut eine Tonne CO2 aus. Sprich, die Megawattstunde Kohlestrom, die kostet jetzt also 20 Euro mehr als noch vor zwei Jahren in der Produktion, liegt heute bei rund 40 Euro. Auf dem Markt kriegt das Kohlekraftwerk aber nur gut 30 Euro. Also ist das Kohlekraftwerk schlicht nicht mehr rentabel. Die weniger CO2-intensiven Gaskraftwerke springen ein und es gibt Berechnungen, die zeigen, dass die fossile Stromproduktion in Deutschland in diesem Juni deshalb ein Drittel weniger CO2 verursacht hat als im gleichen Monat vor einem Jahr.
Also da tut sich was. Kann man sagen, je teurer ein Zertifikat, desto besser für die Umwelt?
Ja, das kann man grundsätzlich. Allerdings Gas zum Beispiel ist zwar besser als Kohle, aber immer noch klimaschädlich. Um auf wirklich null Emissionen zu kommen, müssten die Zertifikate irgendwann ganz aus dem Verkehr gezogen werden.
Interessant ist ja, die Fluggesellschaften, die ja auch ihren Teil dazu beitragen zum CO2-Ausstoß, die sind ja eigentlich nur beschränkt dabei bei diesem Zertifikatsmarkt. Warum eigentlich?
Ja, tatsächlich war dieser Emissionshandel ursprünglich konzipiert für große Industriebetriebe. Das sind rund 11.000 EU-weit. Die Luftfahrt, die ist dann 2012 dazugekommen, weil sie eben auch ein großer Emittent ist. Aber nur die Flüge innerhalb der EU, also nur für solche Flüge braucht es Zertifikate. Interkontinentalflüge sind ausgenommen, weil die EU eben befürchtet, ihre eigenen Fluggesellschaften würden gegenüber denjenigen aus anderen Ländern benachteiligt.
Und damit sind wir eigentlich schon bei der Geografie. Der Handel mit CO2-Zertifikaten ist ja nur auf die EU beschränkt. Die Schweiz will mitmachen bei diesem Handel. Gibt es denn Bestrebungen, den Handel auf die ganze Welt auszuweiten, dass also alle mitmachen, alle Staaten dieser Erde?
Das gibt es natürlich. Die EU hat zurzeit den größten Emissionshandel. Es gibt aber andere Gegenden, die bereits auch Emissionshandelssysteme eingeführt haben in Nordamerika. Vor allem in China ist man daran. Das wäre dann das Größte, größer als die EU. Und das Ziel wäre natürlich, diese Emissionshandelssysteme zu verlinken, weil das Problem ist ja immer noch, dass Länder oder Unternehmen, die in einem Land aktiv sind, das keinen Emissionshandel kennt, einen Vorteil haben gegenüber den anderen. Und diese sogenannten Lecks will man verhindern. Wichtig ist zu sagen, es gibt neben dem Handel auch noch andere Systeme, direkte Steuern auf den CO2-Ausstoß und diese werden auch immer populärer.
Also wir haben jetzt fast 30 Euro pro Tonne. Gehen Sie davon aus, Klaus Ammann, dass der Preis weiter ansteigen wird? Stichwort auch Marktspekulationen.
Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen. Die sagen, da ist Spekulation drin. Es gibt natürlich gewichtige Akteure in der EU, die verhindern möchten, dass der Preis weiter steigt. Allerdings haben Beobachter schon beim Überschreiten der 20-Euro-Marke vor etwa einem Jahr das Gefühl gehabt, dass jetzt das Dach schon fast erreicht sei und es ist jetzt trotzdem nochmal deutlich gestiegen. Ich glaube, wenn die EU ihre Klimaziele ernst nimmt, und danach sieht es zurzeit ja aus, wird sie die Zertifikate weiter verknappen müssen und dann wird wohl auch der Preis weiter steigen.
Unser Mann in der Wirtschaftsredaktion für Klimafragen, Klaus Ammann, war das. Ja, geht es dem Dollar durch die Währung Libra von Facebook bald an den Kragen? Dies ist die große Sorge in Washington, denn Facebook hat über 2 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer. Deshalb muss Facebook dieser Tage vor dem US-Parlament Rede und Antwort stehen. Und ein Dorn im Auge ist den US-Parlamentariern auch der geplante Standort der neuen Libra Association in der Schweiz, in Genf. USA-Korrespondentin Isabel Jacobi.
Heute muss der Libra-Verantwortliche von Facebook, David Marcus, vor den Finanzdienstleistungsausschuss im Repräsentantenhaus antraben. Ein einfaches Spiel wird er mit der Vorsitzenden Maxine Waters nicht haben.
We all have to get up to speed on what is happening with this new cryptocurrency that is being introduced.
Wir müssen uns kundig machen, was da genau passiert mit dieser neuen Kryptowährung, sagte sie im Interview mit CNBC im Voraus. In einem Brief an die Facebook-Unternehmensleitung hat sie verlangt, dass Facebook die Kryptowährung nicht weiterentwickelt, bis regulatorische Fragen geklärt sind. Als dringende Frage nennt die Demokratin den Standort Schweiz.
I'm concerned about the fact that it's based in Switzerland. What does that mean?
Sie sei besorgt, dass Libra in der Schweiz ansässig sei. Was das zu bedeuten habe? Es gebe viele Informationen über die Schweiz, die eine Geschichte habe, unter anderem mit Geldwäscherei.
There has been a lot of money laundering and other concerns.
Auch in der gestrigen Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats ging es nicht lange, bis die Frage nach dem Standort fiel.
Do you agree with me that the United States should lead in establishing the rules of the road and the legal oversight?
Müssten nicht die USA führend sein, wenn es darum geht, Regeln aufzustellen und Aufsicht auszuüben? Fragte der republikanische Vorsitzende Mike Crapo David Marcus von Facebook. Ja, sicher, sagte dieser diplomatisch und sagt weiter.
We chose Switzerland not to evade any responsibilities of or oversight, but rather because it is a well-established international.
Sie hätten die Schweiz nicht gewählt, um sich aus der Verantwortung zu stehlen oder der Finanzaufsicht zu entkommen, sondern weil die Schweiz ein anerkannter Standort sei für internationale Organisationen, wie etwa für die Weltgesundheits- und die Welthandelsorganisation oder für die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Allerdings hält Marcus in der schriftlichen Aussage klar fest, dass die Schweizer Finanzmarktkontrolle FINMA für die Regulierung des Libra-Konsortiums zuständig sei. Randall Crossner ist Wirtschaftsprofessor an der Universität von Chicago und saß im Gouverneursrat der US-Notenbank FED. Natürlich sähe man es in den USA lieber, wenn Libra zu Hause ansässig wäre.
Whenever anything is offshore, from the US, this was a question, well, why is it offshore?
Immer wenn ein Unternehmen offshore gehe, müsse man sich fragen, warum. Warum bleibt es nicht in den USA, wenn dort die meisten Kunden und Kundinnen leben, fragt Crossner. Die Regulierungsbehörden stünden vor einer riesigen Aufgabe. Diese gehe über die herkömmliche Finanzmarktaufsicht weit hinaus.
Now financial regulators have to have expertise in technology, have to think about platform competition.
Nun müssten die Kontrollbehörden technologisches Know-how haben, müssten über den Wettbewerb zwischen digitalen Plattformen nachdenken, über Folgen für die Innovation oder über Cybersicherheit.
The future financial regulator really needs to be one who's very carefully coordinated.
Die zukünftige Finanzmarktaufsicht müsse sich vernetzen mit entsprechenden Experten und Beobachtern. Es reiche nicht einfach, das Aufgabengebiet der bestehenden Behörden zu erweitern. Hat Randall Crossner etwa Zweifel, dass die FINMA der Aufgabe gewachsen ist?
Well, I don't want to blame the Swiss regulators. I think no one is prepared for a fundamental rethink of the monetary system.
Er wolle nicht die Schweizer Regulierer anprangern. Niemand sei vorbereitet auf diese fundamentale Erneuerung des Währungssystems. Und das sei es, was Libra im Sinn habe, eine Alternative für den Zahlungsverkehr und das Währungssystem zu schaffen. Und das Wichtigste sei für die Regulierer als erster Schritt, nicht zu versuchen, die Aufgabe im Alleingang zu lösen, sagt Randall Crossner von der Universität von Chicago. Eines ist klar, was auch immer die FINMA in Sachen Libra unternehmen wird, sie hat die volle Aufmerksamkeit in Washington.
Die Proteste haben sich gelohnt. Wochenlang haben die Sudanesinnen und Sudanesen darauf gewartet, dass sich das Militär und die prodemokratische Opposition auf eine Übergangsregierung einigen können. Was heute Morgen nun geschehen ist, unter Vermittlung des Nachbarstaates Äthiopien. Nach dem Sturz von Langzeitdiktator al-Bashir könnte es nun endlich ruhiger werden im Sudan. Doch noch gibt es einige Hürden zu nehmen. Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier.
Vor zwei Wochen bereits hatten sich beide Seiten im Prinzip geeinigt. Nun haben der regierende Übergangsmilitärrat und das Bündnis Deklaration für Freiheit und Wandel, welche die Protestierenden vertritt, die Vereinbarung unterschrieben. Militär und Zivilisten wollen sich die Macht teilen, während einer Übergangszeit von etwas mehr als 3 Jahren. Dann soll es Wahlen geben. Die Vereinbarung soll den Weg ebnen aus der Krise, in welcher sich der Sudan befindet seit dem Sturz von Langzeitherrscher Omar al-Bashir. Doch noch immer ist unklar, wer Einsitz haben wird in der gemeinsamen Übergangsregierung zwischen Militär und Zivilisten. Es ist naheliegend, dass Vertreter der Militärjunta dabei sein werden, die nach dem Sturz von Bashir im Sudan das Ruder übernommen hat. Das ist für viele Sudanesinnen und Sudanesen eine Kröte, die sie schlucken müssen. Monatelang waren sie auf der Straße und hatten eine Zivilregierung gefordert. Im Juni brach das Militär die Proteste gewaltsam auf und tötete über 100 Demonstrierende. Und nun sollen die Verantwortlichen dieses Massakers weiterhin das Land regieren dürfen? Denn die Problematik der Immunität ist nicht geklärt mit der heute unterschriebenen Vereinbarung. Das Militär will Immunität für die Mitglieder der neuen Regierung. Die Sudanesinnen und Sudanesen fordern aber Gerechtigkeit für all jene Menschen, die während der Proteste ums Leben gekommen sind. Die Verhandlungen zwischen Militär und Zivilisten gehen derweil weiter. Eine zweite Vereinbarung soll diese Woche noch unterzeichnet werden. Die Unterschrift von heute ist nach Monaten von Straßenprotesten und Dutzenden Opfern aber der erste Schritt in Richtung einer gemeinsamen Übergangsregierung und damit der Stabilität.
Und jetzt sind wir auf der Gotthardstrecke unterwegs Richtung Süden. Die Sonne brennt, die Klimaanlage im Auto surrt und da taucht auf der Höhe von Quinto im Tessin ein Stück Winter auf. Die große Baustelle für die neue Eishalle des Hockeyclubs Ambri Piotta, die Valascia. Nach jahrelangem Hin und Her, nach unzähligen Polemiken und Einsprachen weicht die alte, windige Halle einem 50-Millionen-Bau des Tessiner Stararchitekten Mario Botta. Das Großprojekt hat nicht nur für Eishockey-Fans eine große Bedeutung, sondern für die ganze Leventina. Caroline Türkauf aus dem Tessin.
Hier zu arbeiten ist ein Traum für Paolo Rossetti. Der Ingenieur ist ein glühender Ambri Piotta-Fan. Zurzeit koordiniert er die Bauarbeiten für den Bau der neuen Valascia auf dem Flugfeld von Ambri.
Abbiamo iniziato, si è già arrivata la ditta per Wanger che procederà alla parte di demolizione.
Wir haben begonnen, der alte Hangar wird abgerissen, die neue Halle wird auf einen Teil des alten Flugfeldes gebaut. In 3 Jahren soll die Halle fertig sein und 7000 Eishockey-Fans ein neues Zuhause geben. Am alten Standort war der Ausbau wegen Lawinengefahr nicht möglich. Für mich ist das ein sehr emotionaler Moment. Ich bin in Ambri aufgewachsen. Ich kenne die Geschichte der alten Valascia und des Clubs auswendig. Endlich wird das neue Kapitel aufgeschlagen, damit diese Geschichte weitergehen kann. Der Eishockey-Club Ambri Piotta hat in ganz Europa glühende Anhänger. Einer von ihnen ist der Rentner Eros Wagner. Er ist seit über 50 Jahren Ambri-Fan und hat für den Baustart der neuen Valascia sein Zuhause in der Nähe von Bellinzona verlassen. Er hat im gelben Haus direkt neben der Flugbahn eine Wohnung gemietet.
Es sind 300-400 Meter von der Piste.
Ich wohne etwa 300 Meter neben der neuen Piste und verfolge die Arbeiten für die neue Valascia mit meinem ganzen Herzblut. Der passionierte Fan ist überzeugt, diese Eishalle ist für das ganze Tal eine Chance. Die Leventina hat in den letzten Jahren vor allem durch Abwanderung und Arbeitsplatzverlust von sich reden gemacht.
Da nuova vita, perché non dico che è morta.
Diese Halle bringt dem Tal neues Leben. Sie ist eine Art Motor. Die neue Halle wird auch Touristen anlocken. Die Promotoren versprechen, dass in der neuen Valascia nicht nur Eishockey-Matches, sondern auch Konzerte und sonstige Events stattfinden sollen. Im eleganten, langgezogenen und schmalen Bau des Tessiner Star-Architekten Mario Botta soll es auch Restaurants und Geschäfte geben. Die neue Valascia soll eine Art Magnet werden. Darum haben die umliegenden Gemeinden auch kräftig investiert in diesen 50-Millionen-Franken-Bau. Mario Galbusera, Gemeinderat des benachbarten Dorfes Prato Leventina.
Significa molto, è un grosso progetto, penso che uno dei più grandi progetti degli ultimi anni nella nostra alta Leventina.
Das ist eines der größten Projekte der oberen Leventina der letzten Jahre. Diese Halle ist ein Symbol dafür, dass hier trotz allem das Leben weitergeht und sich neu erfindet. Durch die alte Valascia zieht der Wind, man steht. In der neuen sitzt man im Warmen. Die, die hier geblieben sind, wollen nicht aufgeben. Eine Haltung, die auch Bundespräsident Ueli Maurer überzeugt. Der begeisterte Amri-Fan sagte darum jüngst beim Spatenstich:
Es ist einfach das Kleine beweisen, wir können das auch. Wir müssen alle zur Kenntnis nehmen und dem nachahmen.
In der oberen Leventina ist die Freude auf die neue Eishalle mit Händen zu greifen. In rund 3 Jahren können die Fans in einer warmen und modernen Halle singen. Dennoch lange nicht alle Talbewohner glauben daran, dass diese Halle wirklich den lang ersehnten Aufschwung bringen wird.
Und damit wird es 13 Uhr gleich im 1. und 4. Rendezvous mit der Welt, Moskau und die Gastarbeiter aus Zentralasien. Nach den Mittagsschlagzeilen Christian Lüscher.
Die EU-Kommission hat eine Untersuchung gegen den Online-Händler Amazon eingeleitet. Amazon sammelt laufend Daten über die Händler, die Produkte und das Verhalten der Kunden. Die Ermittler gehen nun der Frage nach, ob und wie die Nutzung dieser Daten den Wettbewerb einschränkt. Wegen der sinkenden Zahl von Asylgesuchen will der Bund prüfen, ob die Kapazitäten im Asylbereich nach unten angepasst werden können. Das Staatssekretariat für Migration bestätigte einen Bericht der CH-Media-Zeitungen. Ende Juni war in den Asylunterkünften des Bundes weniger als jeder zweite Platz belegt. Der italienische Autor Andrea Camilleri ist 93-jährig gestorben. Er schrieb über 100 Bücher. International bekannt wurde Camilleri vor allem durch seine Krimis mit Kommissar Salvo Montalbano.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.